Aus dem Rindsei, Rocco. Vorträge 10. Der wahre Mensch des Weges ist so. Nur wenn die Gegebenheiten es erfordern, macht er von seinem früheren Karma Gebrauch. Indem er die Dinge nimmt, wie sie kommen, legt er seine Kleidung an. Wenn er einen Gang machen will, macht er einen Gang. Wenn er sitzen möchte, sitzt er. Er verschwendet nie den geringsten Gedanken daran, die Buddhaschaft zu suchen. Warum ist das so? Ein Mann aus alter Zeit sagte, wenn du dir ein Karma schaffst, indem du versuchst, Buddha zu suchen, dann wird Buddha ein großer Vorbote von Geburt und Tod. Liebe Zen-Freundinnen und Zen-Freunde, der wahre Mensch des Weges, und damit sind ja wir gemeint, oder besser gesagt, wir versuchen, ein wahrer Mensch des Weges zu sein, ist so. Nur wenn die Gegebenheiten es erfordern, macht er von seinem Karma Gebrauch. Aber was ist denn überhaupt Karma? Karma ist eine Vorstellung, die im Hinduismus vor über 2500 Jahren entstand und beinhaltet jetzt mal ganz knapp dargestellt, dass wir Menschen aufgrund unserer Handlungen in einem früheren Leben in unsere jetzige Kaste hineingeboren werden. Das heißt, in die Kaste der Priester, damals eben die Kaste der Priester, Krieger, Bauern und Kaufleute, sowie die Kaste der Unberührbaren. Indem wir die Anforderungen, die unsere derzeitige Kaste an uns stellt, indem wir diese Anforderungen erfüllen und gegebenenfalls klaglos ertragen, haben wir die Chance, eine höhere Wiedergeburt zu erlangen. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, dann sammeln wir unweigerlich schlechtes Karma an und werden zum Beispiel als Ameise wiedergeboren. So wie das der Bremer Autor David Safir in seinem Roman Mieses Karma beschreibt. Diese schlanke Dame wurde als miese Ameise wiedergeboren mit einem unheimlich dicken Hintern, was sie sehr beschäftigt hatte. Gut, aber David Safir war übrigens mal hier im Zen-Kreis an einem Mittwoch. Abend wurde mir berichtet, ich war nicht da. Er wollte wohl Anregungen für sein Buch hier bekommen, das ist schon viele Jahre her. Er ist auch nie wiedergekommen. Viel dürfte er hier nicht erfahren haben über Karma und Wiedergeburt, denn im Zen beschäftigen wir uns nicht groß damit. Heute will ich mich damit beschäftigen, denn ich will euch erläutern, warum für das Zen Wiedergeburt und Karma kein großes, interessantes Thema ist. Und dazu zurück müssen wir ins 6. Jahrhundert vor Christi Geburt gehen und zurück zu Buddha. Karma und Wiedergeburt waren zu Buddhas Zeit feststehende Tatsachen und bildeten den religiösen und kulturellen Hintergrund, in dem Buddha dann selber seine Lehre entwickelte. Also für Buddha war das erstmal ganz klar, Karma und Wiedergeburt gibt es. Er hat dann selber die Idee von Karma und Wiedergeburt erheblich verändert, denn nach seiner Lehre ist es jedem Menschen möglich, sein Karma vollkommen aufzulösen und damit aus dem Kreislauf der Wiedergeburten auszusteigen. Deshalb gab es in seiner Mönchsgemeinde auch keine Kasten mehr. Also es war auch eine Möglichkeit praktisch, aus dem Kastensystem auszusteigen, indem man Mönch in der Buddha-Gemeinde wurde. Karma und Wiedergeburt gehören also zum gängigen Kanon der buddhistischen Lehre. Auch der Dalai Lama, der tibetische Dalai Lama, selbst lehnt die Idee der Wiedergeburt nicht ab. Und er könnte es auch gar nicht ablehnen, da damit seine Legitimation als religiöses und politisches Oberhaupt in Frage stellen würde. Er hat vor einigen Zeit gesagt, er will ja kein politisches Oberhaupt mehr sein, aber er war es ja viele Jahre lang. Alles aufgrund der Idee der Wiedergeburt. Jetzt hat der Dalai Lama verkündet, das ist mehrfach verkündet, dass es nach ihm keine weitere Wiedergeburt als Dalai Lama geben würde. Wohl aus dem Hintergedanken, dass er dann, dass er der chinesischen kommunistischen Partei da keinen Vorschub leisten will. Die hat sofort reagiert und hat dann gesagt, das geht überhaupt nicht und er würde sich da was anmaßen, weil sie natürlich gerne, der Dalai Lama ist mittlerweile 80 oder 81, weil die natürlich gerne möchten, wenn er dann gestorben ist, dass die Wiedergeburt dann im kommunistischen China stattfinden wird, damit in Tibet weniger Widerstand gegen die chinesische Politik dort gibt. Also mal diese ganzen, denn das hat es schon gegeben beim Karmapa, da gibt es mittlerweile zwei, also einen von der chinesischen Regierung anerkannten Karmapa Lama und einen, der von Dar es Salaam, also von der Dalai Lama Linie anerkannten Karmapa. Es gibt mittlerweile zwei. Unabhängig von diesen ganzen politischen Strategien, und man sieht daran auch, die Idee der Wiedergeburt auch benutzt werden kann, unabhängig von diesen ganzen Strategien ist die Vorstellung einer Wiedergeburt im Grunde nicht mit dem Buddhismus vereinbar, so wie ich ihn verstehe. Selbst wenn die überwiegende Mehrzahl der Buddhisten weltweit daran glaubt. Eine Wiedergeburt bedeutet ja, dass irgendetwas, irgendeine Essenz, es müsste irgendetwas von der Verstorbenen auf die Wiedergeborene übertragen werden, an das sie sich erinnern kann. Wie ihr merkt, wähle ich jetzt gerade die weibliche Form, denn der Dalai Lama, um nochmal auf ihn zurückzukommen, der hat 2015 in einem Interview wohl als Scherz gesagt, er würde das war noch bevor er seine Wiedergeburt abgelehnt hatte, er würde als besonders attraktive Frau wiedergeboren werden. Das hat dann ganz so ein Aufruhr unter der feministischen Bewegung geführt. Ich habe mich nur nicht gewundert, dass er nicht gesagt hat, er würde gern als sexy Blondine wiedergeboren werden. Aber sowas in der Art war das. Naja, davon mal abgesehen. Also woran soll, was soll das denn eigentlich sein, was da wiedergeboren wird? Ne? Wo soll diese Essenz kommen? Als Buddhisten gehen wir doch davon aus, und wir rezitieren das ja auch, wir haben das ja eben auch rezitiert beim Hanya Shinyu, wir gehen doch davon aus, also Maka Hanya Haramita und so weiter, auf Deutsch, wir gehen doch davon aus, dass wir aus einer Anhäufung von Körpereindrücken, Wahrnehmungen dieser Körpereindrücke, Gefühlen, Willensregungen und Bewusstsein bestehen. Also aus diesen fünf Skandhas. Und diese Skandhas, aus denen wir bestehen, sind leer und vergänglich. Heißt, alles, was wir als Ich erleben, und das ist buddhistisches Grundgesetz sozusagen, alles, was wir als Ich erleben, was uns in emotionale Höhenflüge oder in Niedergeschlagenheit versetzt, ist nicht von Dauer und leer. Das können wir tagtäglich üben, auch bei der Meditation. Irgendein Gefühl kommt hoch, irgendein Körpereindruck. Und wenn wir nicht krallen an dieses Gefühl, dann verschwindet es von selber wieder. Das können wir tagtäglich üben. Und genauso ist es mit den anderen der fünf Skandhas. Alle sind leer und vergänglich. Und wir streben ja genau im Zen an, diese Leerheit in uns wahrzunehmen. Das ist ja gerade unsere Übung. Die Leerheit wahrzunehmen, die sich dann zeigt, kurz zeigt meist, wenn wir mal nicht von den fünf Skandhas sozusagen hin und her geschaukelt werden, wenn wir nicht von unseren Körpereindrücken, Gefühlen, von den Willensregungen, heute will ich mal diese Oper hören, morgen will ich mal das machen, wenn wir mal nicht da hin und her getrieben werden, sondern einfach mal da sind, dann ist da nämlich nichts in diesen kurzen Momenten. Keine Seele oder irgendeine andere Essenz. Ist nichts da. Und dann fragt man sich natürlich, und ich frage mich und ich frage euch, wie soll denn dann eine Wiedergeburt funktionieren, wenn da nichts ist? Was soll denn da wiedergeboren werden? Wie soll sich denn ein zukünftiger Dalai Lama an Gegenstände erinnern, die dem vorherigen Dalai Lama besonders lieb waren? Und so erfolgt ja bisher die Suche von wiedergeborenen Lamas, indem man den jungen vier- oder dreijährige Kinder Gegenstände gezeigt hat. Und wenn sie gesagt haben, dann war das bei drei Gegenständen gemacht haben, dann war das der zukünftige Dalai Lama. Und wurde dann ins Kloster aufgenommen und dann in der Tradition erzogen. Dass dabei ganz wunderbare Menschen bei hervorkommen können, allein durch dieses Training in dem Kloster dann, das sieht man an dem jetzigen Dalai Lama. Aber es kann auch anders auslaufen. Und das hat der Dalai Lama auch in einem Interview gesagt. Er hatte auch Angst, dass ein ganz dummer Mensch da wiedergeboren würde, eben im kommunistischen China. Und da hatte er eben Angst. Gut, also das ist eigentlich nicht vorstellbar, dass da irgendwie, das widerspricht dem Grundprinzip der buddhistischen Ansicht, dass da irgendetwas ist, eine Seele. Wenn ich mir überhaupt, wenn ich an Wiedergeburt denke, wenn ich überhaupt den Gedanken an Wiedergeburt habe, dann ist es auf einem ganz anderen, niedrigen vielleicht Niveau, vielleicht kann man sagen niedrigen Niveau. Wenn ich an Wiedergeburt denke, dann denke ich an eine Welle. Eine Welle in den Weiten des Ozeans. Atlantischer Ozean, Pazifischer Ozean. Und diese Welle, also ich oder ihr, wenn diese Welle tief erkennt, dass sie eine vorübergehende Zusammenballung der fünf Skandhas ist, wenn diese Welle weiß, dass sie aus dem Wasser des Ozeans besteht, das ist natürlich jetzt ein Beispiel, aber wenn wir wirklich verstehen, dass wir nur diese Zusammenballung, diese flüchtige Zusammenballung von Gefühlen und Körperwahrnehmung und so weiter sind, oder aus H2O mit ein paar Mineralien bestehen, dann weiß die Welle auch, dass sie bald wieder zusammenfallen wird. Und sie weiß, dass eine neue Welle entstehen wird. Und sie weiß, dass sie früher eine andere Welle war. Das ist so kann ich mir Wiedergeburt vorstellen, mehr nicht. Und das ist natürlich keine Wiedergeburt, die irgendwie ein Karma übernehmen kann und im nächsten Leben ausbaden muss, das Karma eines früheren Lebens. Also keine Wiedergeburt in dem Sinne. Ist denn ein Karma ohne Wiedergeburt überhaupt denkbar? Im Hinduismus eng miteinander verstrickt. Im ursprünglichen Buddhismus auch. Austritt aus dem Karma, aus dem Wiedergeburt. Also ist Karma ohne Wiedergeburt möglich? Natürlich, völlig klar. Weil wenn man Karma unter dem versteht als eine Art Naturgesetz, wenn ich handle, hat das Folgen. Und das Karma wirkt immer. Ich erinnere mich da an eine Situation vor über 20 Jahren. Da war meine Tochter, die da vorne sitzt, noch gar nicht geboren. Da bin ich mit dem Fahrrad gefahren, voller Wut. Irgendwas hat mich ganz wütend gemacht. Und dann am Rand des Fahrradwegs liegt so eine Cola-Dose, noch so richtig vollständig, ohne Knick. Und ich habe gedacht, dich mach ich platt. Und bin da extra drauf zu und mitten auf die Cola-Dose drauf. Und dann weiß ich noch, was ich mir noch erinnere, ist, dass ich mit einer Kopfprellung und blutenden Knie auf der Straße lag. Denn die Cola-Dose hat sofort zack gemacht, hat sich sofort um das Vorrat gekrümmt und hat mich platt gemacht, von wegen. Ne? Also das Karma hat sofort gewirkt. Und das ist natürlich eine ganz einfache Form von Karma, die sofort wirkt. Ein bisschen komplizierter ist es, dass allein schon unsere Handlungsabsicht zu Folgen führen kann. Wenn wir mal bei dem Fahrradfahren bleiben, ich fahre mit dieser Wut, dieser Aggression auf dem Fahrradweg und bin in so einem Tunnelblick, Wut-Tunnelblick. Dann kann mir natürlich alles andere passieren. Ich bin, also allein, ich habe gar keine keine, ich tue gar nichts Böses oder keines was Wütendes. Ich bin einfach innerlich wütend. Und dadurch bin ich schon so abgelenkt, dass ich auf bestimmte Situationen gar nicht reagieren kann. Zum Beispiel, was ich eine alte Frau oder ein Kind, was auf einmal auf den Fahrradweg rennt oder sowas und zack, weil ich im Tunnelblick bin, weil ich voller Aggression bin oder voller anderen Emotionen, Handlungsabsichten, ohne die Handlung zu vollziehen, bin ich abgelenkt und zack, passiert was. Also allein schon Handlungsabsichten können Karma, karmische Wirkungen haben. Ganz kompliziert wird es dann, oder sagen wir mal so, man kann das Karma, das ist ein einfaches Beispiel, aber man kann das Karma in vielen Fällen ganz schwer entdecken, die karmischen Wirkungen. Zum Beispiel haben wir dann den Manager eines Rüstungskonzerns vor Augen. Der lebt glücklich und zufrieden, wird steinalt, hat 4 Kinder und 17 Enkelkinder und alle halten ihn für äußerst glücklich. Dagegen Tante Lisa, die sich immer für andere aufgeopfert hat und dann einen langsam qualvollen Tod stirbt. Dann fragt man sich natürlich, was ist denn mit dem Karma? Und dann kommt natürlich auch gern dieser irrationale Wunsch, den wir vielleicht jetzt bewusst alle nicht haben, aber dieser irrationale Wunsch, da muss es doch irgendeine ausgleichende Gerechtigkeit geben und vielleicht dann doch bei einer Wiedergeburt wird sie schon sehen, der wird schon irgendwie, Tante Lisa wird es besser haben als der Manager des Rüstungskonzerns. Und was ja auch in vielen anderen Religionen der Fall ist, dass man irgendwie belohnt wird, wenn man sich gut verhält. Das ist bei der ganzen Karma-Sache natürlich unübersichtlich, wenn man so einen Fall sich anschaut. Und da möchte ich euch klar machen, wir wissen ja gar nicht, wer ist wirklich glücklich. Ist der Rüstungsmanager wirklich in dem Sinne glücklich? Denn was ist denn überhaupt glücklich sein? Vielleicht lebt Tante Lisa viel mehr in Einklang mit ihrem eigenen Selbst sozusagen. Viel mehr in Einklang mit sich selber und mit ihrer Anforderung, ihrer Umgebung. Vielleicht ist sie im Grunde in der Tiefe viel ausgeglichener und zufriedener als der Rüstungsmanager, der scheinbar ganz glücklich ist. Das wissen wir gar nicht. Wir können das gar nicht von außen beurteilen. Das ist also beim Karma immer schwer zu überblicken. Und außerdem haben wir immer das Problem beim Karma, dass wir denken, Karma ist eine ausgleichende Gerechtigkeit. Also irgendwie, das ist wie so eine, dass es schon bestraft wird. Und das ist aber nicht so. Das Karma ist einfach gnadenlos, ohne Ansehen irgendeiner Verdienste. Wir handeln und das hat Folgen. Und diese Folgen können für uns und für andere ganz schwer abzusehen sein. Ein weiteres Problem, wenn wir die Idee von Karma im Kopf haben, ist die: Kenne ich mein Karma, dann weiß ich auch meine Bestimmung im Leben. Ich brauche bloß die Esoterik-Seiten aufzuschlagen in irgendwelchen Zeitungen, dann wird so etwas dort behauptet. Das ist aber auch wieder nur unser Sehnsucht, unser Wunsch, über die Hintertür Karma irgendeinen Sinn in unserem Leben und in das Leben überhaupt hinein zu fantasieren, als gäbe es da einen übergeordneten Sinn, der sich jetzt da als Karma verkauft. Das habe ich ja schon in meinen letzten beiden Vorträgen, auch dem letzten Session genau erläutert, wie schwierig die Frage nach dem, oder wie sehr uns die Frage nach dem Sinn im Leben auf die falsche Spur bringt. Auf jeden Fall nicht auf die buddhistische Spur. Und Karma ist nur ein weiterer Trick, die Idee vom Karma, dass wir wieder an eine Bestimmung oder ein Ziel denken. Karma hat noch mehr verwirrende Auswirkungen für uns. Zum Beispiel kann Karma von uns, die Idee des Karmas, benutzt werden, um uns aus unserer Verantwortung für uns selbst zu schleichen. So bedauern wir zum Beispiel als 50-jährige Person, noch unser Karma, das uns durch die beschissene Erziehung unserer Eltern erhalten haben. Mit 50 sollte man das selber in den Griff bekommen haben, durch Therapien oder was, Psychotherapie und so weiter, aber wir können uns dann nicht mehr auf unser Karma von den Eltern zurückziehen. Oder wir sagen, wie ich es erst neulich erst gehört habe von diesmal eine Frau, die sagte, mein Karma ist, dass ich immer auf die falschen Männer treffe. Viel geschickter ist es dann natürlich, Verantwortung für unser Karma oder besser für unsere Situation zu übernehmen und uns zu fragen, was tue ich dazu, dass ich immer die falschen Männer oder auch Frauen kennenlerne, mit denen ich gar keine dauerhafte Beziehung führen kann. Verantwortung für unser Karma übernehmen bedeutet aber auch zu erkennen, Verantwortung zu übernehmen ist auch zu erkennen, wann es sinnvoll ist, nach einer Ursache zu suchen, warum uns etwas widerfährt und wann es nicht sinnvoll ist, danach zu suchen. Ich erlebe als Arzt, erlebe ich das häufiger. Zum Beispiel ist es für uns nicht sinnvoll, die Ursache zu suchen, wenn wir an Darmkrebs erkrankt sind oder an anderen schwerwiegenden Erkrankungen. In dem Fall nützt es dem Patienten, die das gerne tun, überhaupt nichts herauszubekommen, warum sie denn nun diese Krankheit bekommen haben, weil es gar keine Auswirkung auf den weiteren Verlauf der Krankheit hat. Und sie machen sich damit nur kirre, indem sie immer versuchen herauszubekommen, warum das denn passiert ist. Anstatt einfach das anzunehmen, was gerade ist. Selbst wenn es sinnvoll ist, nach der Ursache für das zu suchen, was wir gerade als unser Karma erleben. Es gibt natürlich Situationen, wo es sehr sinnvoll sein kann, das die Ursache herauszubekommen, damit wir daraus lernen können oder was ändern können. Aber selbst wenn es sinnvoll ist, die Ursache für das, was wir als unser Karma erleben, herauszubekommen, dann sollten wir uns damit Zeit lassen, statt sofort nach einem Schuldigen zu suchen. Irgendetwas oder irgendjemand muss ja schuld sein. Oft schieben wir die Schuld uns auch selber in die Schuhe. Und immer wollen wir gleich eine Kausalität herstellen. Das ist deswegen, ich habe das jetzt erlitten, weil das so war. Das ist uns eingeimpft, besonders im Westen, habe ich den Eindruck. Als erstes nach der Kausalität, nach der karmischen auch Kausalität zu suchen. Das ist unser Karma im Westen, wenn man das so sagen will. Aber auch dieses Karma können wir auflösen. Dieses Karma immer sofort als erstes nach der Kausalität zu suchen. Ich möchte das an einem Beispiel erläutern. Ich bin ja Betriebsarzt und betreue verschiedene Ämter und Betriebe. Vor vielen Jahren ergab es sich in einem Betrieb, dass ich zwischen die Fronten von Betriebsrat und Arbeitgeber geraten bin. Da sich der Betriebsratsvorsitzende kurz vor den Betriebsratswahlen profilieren wollte, eskalierte der Streit. Und ich bin aus rein sachlichen Gründen, musste ich eine bestimmte Position vertreten. Ich musste ja immer sagen, das ist arbeitswissenschaftliche Erkenntnis. Und diese Position entsprach der Position des Arbeitgebers. Darauf kam es dann zu einer Betriebsversammlung. Und der Betriebsratsvorsitzende, der hat mich dann mit beleidigenden Ausdrücken belegt und hat dann gesagt, hat meine sofortige Entlassung als Betriebsarzt gefordert, weil ich fachlich nicht geeignet sei. Und nach der Betriebsratsversammlung, im stillen Kämmerlein, da kam er dann zu mir. Wir waren bei der Gewerkschaft Verdi, 35 Jahre Verdi-Mitglied. Ich bin, glaube ich, mittlerweile auch 35 Jahre Verdi. Also wir kannten uns schon. Da sagte er nachher, nimm es mir nicht so übel. Das muss jetzt sein. Wir müssen es jetzt mal richtig dem Arbeitgeber mal zeigen. Und ich war sprachlos. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und tatsächlich, das Witzige war, oder das Interessante war, am nächsten Tag musste ich zu einem Session. 7-Tage-Session in Steierberg. Und während dieses 7-Tage-Sessions habe ich kein einziges Koan gelöst. Oder man könnte sagen, ich habe ein Koan gelöst, mein Lebenskoan. Ich habe mich nämlich mit der Situation beschäftigt. Ich habe da hineingespürt. Und ich bin nicht danach gegangen, mein Lehrer hat mich nicht gefragt, warum, sondern hat mir gesagt, was ist? Was ist? Wie fühlt sich das an? Ich bin also ganz tief in das Gefühl hineingegangen, das, was ist. Und habe mich das Warum gar nicht gefragt. Und als ich mich eine Woche lang alle Facetten von dem, was ist, abgearbeitet hatte und wieder zurück nach Bremen kam, da konnte ich die anstehenden Entscheidungen in Ruhe und Gelassenheit mit Gleichmut treffen. Ich hatte wirklich tief geschaut und hatte von meinem Karma, um jetzt mal auf Rinzai zurückzukommen, hatte von meinem Karma Gebrauch gemacht, indem ich die Dinge so nahm, wie sie kamen. Es war genauso, wie Rinzai es beschrieben hatte. Wenn ich einen Gang machen wollte, machte ich einen Gang. Wenn ich sitzen wollte, setzte ich mich. Ich habe mich da nicht fatalistisch in mein Schicksal ergeben, sondern ich stand drüber, emotional drüber. Es war wirklich abgekaut. Das Gefühl war ausgelutscht. Ich war wirklich drüber. Denn könnt ihr euch vorstellen, es hat mich natürlich sehr gekränkt zunächst und ich war natürlich erstmal stinkwütend. Aber ich stand über dem Thema. Weil ich das Wie ist das, richtig ausgelutscht hatte. Und bei dieser tiefen Schau, da waren mir natürlich auch einige Sachen, einige Ungeschicktheiten aufgefallen, die ich begangen hatte. Es war also nicht nur Schuld des Betriebsratsvorsitzenden, nicht nur er war schuld an der Situation, ich hatte auch meine Ungeschicktheiten begangen, aber ich stand so über der Situation, dass ich auch meine eigene, Anführungsstriche, Schuld, meine eigenen Fehler leidenschaftslos betrachten konnte. Und ich konnte für die Zukunft daraus lernen. Wenn ich dagegen sofort, wie wir es gerne machen, sofort gefragt hätte nach dem, warum passiert mir sowas und wer ist schuld daran, statt erstmal die Situation an sich wahrzunehmen und zu erspüren, dann wäre es viel schwieriger geworden, gelassen zu bleiben. Dann wäre ich sehr schnell in der Ursache-Wirkungsfalle gelandet, ohne erstmal das Gefühl zu erspüren. Das ist eben das Problem, wenn wir immer an diesem Karma denken, Ursache und Wirkung, was wir ja auch sagen, es gibt Ursache und Wirkung. Wenn wir zu sehr in dem Karma denken, dann kann das ein zweischneidiges Schwert sein. Es ist sinnvoll, Ursache zu suchen, aber eben vorsichtig, nicht zu schnell, nicht so rüber weggehen. Denn die Frage nach dem Warum, mit dieser Frage zertrampeln wir das Wie oder was ist jetzt. Und die Frage nach dem Warum führt uns immer in die Vergangenheit oder in die Zukunft und die Frage nach dem Was oder Wie, die führt uns in den Augenblick. Was ist jetzt? Das ist ja unsere Übung, dass wir immer wieder schauen, was ist genau jetzt? Und nicht uns in Vergangenheit und Zukunft verlieren, auch wenn wir davon lernen können. Aber zu Karma gibt es noch mehr zu sagen. Karma kann noch zu anderen Verwirrungen führen. Die Vorstellung von des Karmas, die ja nicht falsch ist, aber die uns nicht so sehr verwirren sollte. Wir alle erzeugen, also ich gehe mal davon aus, dass ihr auch alle Karma erzeugt. Wir alle erzeugen ja ständig Karma. Und nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Nachkommenschaft. Also Beispiel, das ist keine Wiedergeburt, aber Beispiel Hitler. Adolf Hitler hat sicher viel Karma erzeugt. Und da würde ich nicht mal von miesen Karma sprechen, sondern von grauenhaften Karma. Und dieses Karma, was Hitler erzeugt hat, diese Folgen spüren wir ja immer noch. Wie es in der Bibel heißt, bis ins siebente Glied spüren wir das noch. Braucht man bloß die letzten Tage zu verfolgen oder Wochen zu verfolgen, wie uns immer noch als Deutsche das Hitler-Karma wieder zurückschlägt. Also, es gibt Karma, mieses Karma, grauenhaftes Karma, was in der Welt ist und was uns noch weiter verfolgt. Und wenn wir davon ausgehen, dann gibt es ja auch gutes Karma, zum Beispiel das Karma, was Rinzai erzeugt hat. Denn Rinzai, eine gute Karma ist, er hat gute Vorträge gehalten, von denen wir immer noch profitieren. Und er hat ja auch dazu beigetragen, dass überhaupt diese Rinzai-Schule entstanden ist. Also Karma, gutes Karma von Rinzai erzeugt gutes und schlechtes Karma. Rinzai selber dagegen sagt, er habe gar kein Karma erzeugt. Rinzai sagt, an einer anderen Stelle im Rinzai Roku, also Rinzai Roku ist eine Sammlung seiner Vorträge, sagt Rinzai, wenn ich zurückblicke auf die letzten 12 Jahre und nach dem kleinsten bisschen suche mit Karma-Natur, kann ich nicht einmal etwas finden, was die Größe eines Senfkorns hätte. Senfkorne sind ziemlich klein. Wie ist das zu verstehen? Selbstverständlich hat Rinzai gehandelt. Und diese Handlungen haben Folgen gehabt. Aber er hat aus der Position der Ichlosigkeit heraus gehandelt. Also ohne in den Kategorien Ich, Mein, Mir und Mich zu denken. Also aus meiner Sicht kann ich mir nicht vorstellen, dass er das ständig durchgehalten hat. Aber ich bin nicht Rinzai und behaupte auch nicht ständig, ichlos zu handeln. Auch für Rinzai ist es nicht immer so gewesen. Er spricht wohlweislich davon, dass er erst die letzten zwölf Jahre keine Karma mehr erzeugt habe. Und nicht in seinen Jugendjahren, da ist es wohl anders gewesen. Und das Geheimnis des alten Rinzai ist, dass er ganz einfach da ist. Und nie den geringsten Gedanken daran verschwendet, die Buddhaschaft zu suchen. Das ist sein Geheimnis. An anderer Stelle macht Rinzai das noch deutlicher, wieder aus dem Rinzai Roku zitiert. Er sagt, und ich sage das immer so dramatisch, wie das Rinzai wohl auch gesagt hatte, was sucht ihr? Überall sagt ihr, es gibt etwas zu suchen, es gibt was zu erreichen. Macht keine Fehler. Selbst wenn es etwas zu erreichen gäbe durch Übung, wäre es nichts weiter als Geburt und Todkarma. Ihr sagt, die 6 Paramitas und die 10.000 tugendhaften Übungen sind in gleicher Weise auszuführen. Wie ich es sehe, erzeugt all dies nur Karma. Den Buddha zu suchen und den Dharma zu suchen, bedeutet nichts weiter wie Höllenkarma. Die Bodhisattvaschaft suchen ist ebenfalls Karma machen. Die Sutras lesen und die Lehren studieren ist ebenfalls Karma machen. Buddhas und Patriarchen dagegen sind Männer und Frauen, würde ich jetzt sagen, die nichts zu tun haben. Oder an anderer Stelle sagt er, es ist besser, nichts zu tun zu haben, besser schlicht und einfach zu sein. Das einfach zu sein liegt uns zwar sehr nahe und jeder von uns kennt Situationen, in denen er oder sie ganz einfach nur da ist. Aber das ewig durchzuhalten, also dieses einfach nur gehen, wenn gehen erforderlich ist, einfach nur sitzen, wenn sitzen erforderlich, das ist kurzfristig einfach. Aber schwierig, längere Zeit durchzuhalten. Das merken wir bei jedem Session, wie schnell setzen uns hin zur Meditation, spüren unsere Knie, unseren Hintern auf dem Sitzkissen, Rücken, Kopf, den Atem, 3 Atemzüge und sagen, ach, jetzt meditiere ich richtig bewusst. Und zack, genau in dem Moment, wo ich mir klar mache, ich sitze jetzt richtig bewusst, bin ich schon wieder in der Situation, dass ich über mir selber nachdenke. Also ganz schnell treten wir heraus aus dem einfach nur Sitzen. Und Meditieren ist nun eigentlich sehr einfach. Es ist ja einfach nur Sitzen. Es gibt ja viel kompliziertere Sachen. Zum Beispiel als Speditionskaufmann mit 5 Telefonen gleichzeitig zu handhaben und dann den Lastwagenfahrern dann irgendwelche Anweisungen zu geben, warum sie jetzt schneller sein müssen, damit sie an einem bestimmten Ort angekommen sind. Oder andere Sachen. Man kann sich genügend Jobs vorstellen. Mein Schwager ist Börsenmakler. Der hat, glaube ich, 11 Telefone und 5 Bildschirme. Und da dann einfach nur zu sein, stelle ich mir besonders schwierig vor. Aber selbst beim Sitzen, beim einfachen Sitzen fällt mir das schon schwer, einfach nur zu sitzen. Und selbst wenn es uns gelingt, also wenn wir scheinbar ständig in Achtsamkeit und Bewusstheit leben, aber insgeheim immer noch durch dieses Verhalten etwas erlangen wollen, bleiben wir in dem Modus von Ich, mein, mir, mich. Das ist tückisch. Denn dieses insgeheim etwas erlangen wollen, das bleibt in der Welt der Vorstellung. Wir bleiben in der Welt der Vorstellung. Wir trauen uns vielleicht nicht, dieses Etwas, das wir erlangen wollen, Buddhaschaft zu nennen. Das ist so viel, so was Großes. Aber wir wollen etwas erlangen. Und sobald wir etwas erlangen wollen, sind wir in der Welt von Karma, Ursache und Wirkung. In der Welt von gutem und schlechtem Karma. Und damit trennen wir uns von der Wirklichkeit. Sicher müssen wir uns immer wieder von der Wirklichkeit trennen, weil wir immer wieder aussteigen müssen. Das sehe ich wenigstens so, wenn wir im Alltag leben. Aber wir müssen üben, immer wieder in dieses von der Welt der Vorstellung wegzukommen. Und wenn wir achtsam und bewusst leben, wenn wir uns bemühen, achtsam und bewusst zu leben, dann ist das tatsächlich wunderbar und ein großer Schatz. Sobald wir jedoch mit dem achtsamen Bewusstsein leben etwas erlangen wollen, das tun wir schnell, verlieren wir uns nicht nur in der Welt der Vorstellung, sondern, das hatte ich ja schon erläutert, dass wir damit uns durch diese Absicht schon allein schon uns von der Wirklichkeit trennen, sondern wir haben noch andere Probleme. Denn sobald wir eine Absicht verfolgen, wird das auf einmal zur Anstrengung, zur echten Anstrengung und harter Arbeit. Jetzt war ich aber wieder nicht achtsam. Oder verurteilen wir uns. Oder wir loben uns. Wieder so, jetzt habe ich richtig gut gehandelt. Und dann geht es wieder nächsten Tag, nächste Situation. Jetzt war ich wieder unbewusst. Und wenn wir uns ständig mit diesem, sozusagen, mit dieser Absicht ständig gängeln, dann werden wir natürlich auch, dann werden wir ein Höllenkarma erleiden. Dann sind wir im Höllenkarma, so wie Rinzai sagt. Dass wir nur ein Höllenkarma erzeugen, wenn wir die 6 Paramitas und die 10.000 tugendhaften Übungen ausführen. Ein Höllenkarma, wenn wir die Bodhisattvaschaft suchen, sagt Rinzai. Und das ist damit gemeint. Es ist zwar gut, wie ein Bodhisattva zu leben, keine Frage. Und es ist auch gut, die 6 Paramitas zu üben. Was sind die 6 Paramitas? Also Großzügigkeit zu üben, Achtsamkeit, Geduld, freudige Anstrengung, Meditation und Weisheit zu üben. Das ist sinnvoll. Aber lasst uns das üben, ohne etwas erlangen zu wollen. Ohne etwas erlangen zu wollen. Und lasst uns das üben mit freudiger Anstrengung. Und lasst uns das üben mit der Weisheit der Welle. Jetzt zitiere ich ein bisschen was von Thich Nhat Hanh. Die Weisheit der Welle. Der Welle im Ozean, die tief erkennt, dass sie eine vorübergehende Zusammenballung der 5 Skandhas ist. Die erkennt, dass sie aus dem Wasser des Ozeans besteht. Diese Welle, also wir alle hier, diese Welle arbeitet nicht schwer daran, nach Wasser zu suchen. Denn sie weiß, dass sie bereits Wasser ist. Wir wissen, dass wir bereits Buddha sind. Diese Welle muss gar nicht mehr schwer arbeiten. Sie muss nicht fürchten, emporzusteigen und niederzugehen. Und wenn die Welle weiß, wie sie Zuflucht zum Wasser nehmen kann, wenn sie weiß, wie sie Vertrauen in das Wasser haben kann, dann verliert sie all ihre Angst, Traurigkeit und Eifersucht. Nehmen wir Zuflucht zu unserer wahren Natur, haben wir keine Angst mehr vor Gewinn oder Verlust, vor Haben oder Nichthaben, Leben oder Tod, Sein oder Nichtsein. Und dann, wenn wir das wirklich verstehen, dass wir einfach nur eine Welle sind, die kommt und irgendwann vergeht. Wenn wir das wirklich verstehen, dann ist Karma für uns nicht mehr von Bedeutung. Dann ist Karma eine Sache, die man sich betrachten kann, aus der man vielleicht lernen kann, aber sie ist nicht die Basis oder das Grund, der Keller, auf dem sich das buddhistische Gebäude aufbaut, sondern sie ist einfach ein Effekt, den wir betrachten können. Aber die ist nicht die Grundlage unserer Zen-Übung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.